ARD.
Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Kai Schewe. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Er ist Kommissar Robert Winkler im erfolgreichen Erzgebirgskrimi und Kai Schewe kommt gebürtig aus dem Erzgebirge. Was er vor 7 Jahren gesagt oder gedacht hat, als er gerade dieses Rollenangebot bekam, erzählt der Schauspieler in unserem Podcast, den Sie auch in der ARD Audiothek bekommen können. Kai Schewe wird in diesem Jahr 60 und kann auf eine erfolgreiche Schauspielerlaufbahn zurückschauen. Er wuchs in Leipzig auf und lebt heute in der Nähe von Berlin und viel Zeit des Jahres verbringt er beim Drehen im Erzgebirge. Was macht den Reiz und den Erfolg des Erzgebirgskrimis aus? Worum geht's im neuen Fall und wie entsteht so ein Krimi in Sachsen? Das alles erzählt Schauspieler Kai Schewe jetzt in unserem MDR Sachsen Sonntagsbrunch. Podcast. Sie sind im Erzgebirge geboren, in Erlabrunn in Leipzig aufgewachsen. Heute leben Sie in Berlin und nun mit dem Erzgebirgskrimi ging es wieder zurück nach Sachsen, zu den Wurzeln.
2019, genau.
Wie war das, als das Angebot kam, Erzgebirgskrimi spielen?
Also ich war wandern mit meiner Familie in einem sehr schönen Land, das ich jetzt nicht verraten werde. Und dort bin ich öfters und dann gab es Freitagabend ein Anruf meines Agenten aus München. Lieber Kai, Entschuldigung die Störung, wo bist du gerade? Ich habe gesagt, ja, ich bin dort und gerade am Einpacken. Was gibt es? Könntest du dir vorstellen, den Kommissar zu spielen im Erzgebirgskrimi? Ich war dort für eine mittelgroße Episodenrolle vorgesehen und hatte schon Trompete angefangen zu lernen für das Bergmannsorchester und das war natürlich eine große Überraschung und ich sollte mir das doch überlegen und hatte dann ein Wochenende Zeit, darüber nachzudenken. Und dann, meine Familie war schon weg, also außer Sichtweite. Ich stand dort,
Sie das Wochenende gebraucht zum Nachdenken?
Nein, ich habe dann relativ schnell schon weiter telefonieren müssen und mit dem Redakteur auch und wann kommst du zurück? Und es ergab sich auch, dass ich Montag, also dass wir auch zurück waren in Berlin, sodass wir Montag gleich ein Treffen organisieren konnten und mussten, denn es gab ja einen anderen Kommissar auf der Rolle und der wurde durch mich ersetzt und das war natürlich eine dramatische Situation, denn in 2 Wochen sollte der Dreh losgehen. Das heißt, es war sehr sportlich, die ganze Angelegenheit und man traf sich dann, also um nochmal dann auf den Urlaub zurückzukommen, ich holte dann meine Familie ein, die etwas irritiert war. Was telefoniert der jetzt hier so lange? Und dann habe ich das kurz erzählt und das musste ich natürlich erstmal sacken lassen. Und dann in dem Ferienhaus habe ich einen ziemlichen Sprung an die Decke gemacht und das war schon ein sehr wichtiger Moment in meinem Leben, denn das hatte ja Auswirkungen auf alle. Ne, nicht nur auf mich, auf meine Familie, auf meine Karriere und so weiter. Ne. Das war natürlich ein kleiner Ritterschlag, sag ich mal. Und dann hieß es einfach, okay, wie kriegen wir diese neue Figur eingebaut in dieses schon vorhandene Drehbuch? Und dann war halt die Frage, wer bist du? Wo kommst du her? Wie können wir dich hier einbauen? Wie nennen wir dich? Ja, wir konnten ja nicht den Namen übernehmen. Adam hieß die Figur aus Teil 1 und das ging dann Schlag auf Schlag. Dann erfuhren die Verantwortlichen, dass ich aus dem Erzgebirge komme. Dann waren sie alle irritiert. Wie können wir das bauen jetzt? Und dann war natürlich naheliegend, dass die Figur aus dem Erzgebirge kommt, zu den Wendezeiten in den Westen gegangen ist. Also nah an meine persönliche Biografie auch angezogen und dann eben zurückkehrt nach Chemnitz als erster Hauptkommissar und dann dort im Erzgebirge ermittelt.
Mordholz heißt der neue Erzgebirgskrimi jetzt im Januar. Worum geht's da? Was können Sie verraten?
Es geht um Holz. Wir finden einen Holzbaron, der ein sehr großes Sägewerk besitzt, tot im Wald. Und dieser Holzbaron hatte Kinder und auch ein uneheliches Kind. Die treffen sich in diesem Film auch unfreiwillig. Es gibt eine sehr verschlossene Pfarrerin und Sabbe und Winkler versuchen, Licht ins Dunkel dieser Geschichte zu bringen. Warum ist dieser Mann gestorben? Und es gibt auch illegalen Holzhandel, dem sind wir auf der Spur. Verleimtes Birkensperrholz, was durch die russischen Sanktionen eben trotzdem eingeführt wird über Drittländer und so weiter. Also so wieder ein Konglomerat aus verschiedenen Geschichtssträngen und ein sehr kompliziertes Buch, wie ich finde.
Wir sprechen über den neuen Erzgebirgskrimi. Viele in Sachsen und natürlich im Erzgebirge haben sich damals gefreut, dass endlich auch mal diese Region in einem Film abgebildet wird. Und man kann nach inzwischen 13 Erzgebirgskrimis sagen, das war sicher eine gute Entscheidung. Was haben Sie anfangs gedacht? Wie lange geht denn das gut?
Das ist eine gute Frage. Also als die ersten Quoten dann kamen vom zweiten Film und vom dritten Film, wir hatten ja den dritten Film auch während der Corona-Zeit gedreht und da war die Quote dann 22 bei 8 Millionen. Also wir waren alle ziemlich irritiert auch über diese hohe Quote und haben uns natürlich sehr gefreut. Und dann war klar, es wird eine gewisse Zeitachse, eine horizontale geben und wir sollten dranbleiben und gute Stoffe erzählen dort unten. Und naja, diese Gespräche, wir haben bald wieder eins jetzt, die gehen dann halt 8-9 Stunden mit der Redaktion und also die ganzen Kollegen kämpfen einfach im Team darum, dass wir weiterhin drehen. Wir drehen ja 3 jetzt im Moment im Jahr und im nächsten Jahr sind schon wieder 3 bestellt. Also wir haben wir schauen immer so aufs nächste Jahr, freuen uns natürlich, aber man kann es einfach nie voraussagen. Es ist das Fernsehen ist Unterhaltung und wenn die Quote vielleicht einbricht und da nicht so viel passiert, dann sagt auch ein Sender mal relativ fix, okay, das war's. Mhm. Wobei, ich habe ein gutes Gefühl, wir sind ein Alleinstellungsmerkmal dort in Richtung tschechische Grenze. Es ist ja eine Reiseproduktion mit sehr viel Aufwand verbunden. Die Gewerke kommen aus München, Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main etc. Heißt, es ist ein logistischer Aufwand. Wir drehen es wirklich vor Ort und die Chancen stehen gut, dass wir es noch 2-3 Jahre machen. Jörg Schüttau war letztens ja in der Episode 13 zu Gast, der meinte, Kai, das machst du noch 8 Jahre und haute mir so auf die Schulter, ganz in seiner ja kumpelhaften, sehr kollegialen Art und dann freue ich mich natürlich, mal gucken, ne, man kann nie wissen. Wir haben jetzt auch ein Casting gehabt letztes Wochenende für eine neue Kommissarin.
Ja, darüber sprechen wir noch.
Bringt vielleicht mal eine neue Energie noch und ich hoffe sehr, also man weiß nie, aber wir haben uns gefreut, dass es weitergeht. Klar, wir haben ja mit einem angefangen, dann haben wir 2 gedreht, dann haben wir 3 gedreht im Jahr.
Fühlen Sie sich da ein bisschen festgelegt, wenn Sie so 3 Filme im Jahr haben, dass Sie auf diese Sache sehr festgelegt sind? Haben Sie überhaupt Zeit für was anderes?
Es ist Fluch und Segen zugleich. Ich bekomme auch manche Rollen jetzt nicht mehr, die ich früher gespielt habe, aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Wir haben ja sehr viele Kollegen, die prominente Gastrollen und ich unterhalte mich natürlich auch mit den Gastrollen. Manchmal geht man auch einfach ein Bier trinken. Ja, die erzählen einem dann, was sie in diesem Jahr gedreht haben oder Inka Friedrich jetzt im Mordholz, ne? Die hatte dann in diesem Jahr noch nichts gedreht. Ja, also eine hervorragende Schauspielerin, die keinen Drehtag hatte ein Jahr lang. Also was soll ich sagen? Ich kann natürlich froh sein, wenn ich dann 3 Filme drehe. Ja, manchmal klappt es noch mit einer anderen Rolle. Letztlich hat es abgenommen. Ich nehme es so hin und versuche nicht groß darüber nachzudenken und versuche einfach jeden Film neu zu sehen als neues Experiment und das macht große Freude.
Sie leben in Berlin. Wie sieht so ein Sonntag bei Ihnen zu Hause aus? Heute ist ja Sonntag.
Der unterscheidet sich nicht groß von den anderen Tagen. Also ich bin ja Schauspieler und dann war ich lange am Theater und an den Theatern spielt man auch am Sonntag, gern auch 2-mal am Tag, gern auch mal eine Nachmittagsvorstellung und das hat sich so eingebürgert, sage ich mal. Also ich würde sagen, der Sonntag unterscheidet sich nur, dass weniger Autos unterwegs sind, wenn ich vielleicht früh in den Wald fahre mit dem Hund. Heißt, für mich ist der Montag eher so ein Sonntag oder wenn alle zur Arbeit fahren, die Frau fährt zur Arbeit, die Kinder in die Schule. Der Sonntag an sich für mich ist kein klassischer Sonntag, ganz praktischer, normaler Tag. Ich koche, ich gehe in den Wald morgens mit dem Hund. Das tue ich aber an den anderen Tagen auch, wenn ich zu Hause bin und somit ist die Wocheneinteilung eine andere bei mir.
Mhm. Sie haben ja nicht nur einmal im Tatort mitgespielt. Gucken Sie abends Tatort am Sonntag?
Nein.
Nein, okay.
Ich gucke, mich interessiert der Frankfurter Tatort, der ist neu besetzt worden, der interessiert mich. Ich schaue, wenn mich ein Regisseur oder eine Schauspielkollegin oder ein Kollege interessiert, schaue ich dann genauer hin und schaue mir den wirklich bewusst an einem Mittwochabend an oder wenn er dann in der Mediathek ist. Ne? Das kann man ja heutzutage zeitversetzt, aber das klassische 20:15 gibt es bei mir nicht.
Der neue Erzgebirgskrimi kommt jetzt im Januar, zu sehen auch schon im ZDF-Streamingdienst. Sie lösen als Kommissar Robert Winkler auf ihre ganz eigene Art so die Fälle. Manchmal im Umgang ist der Herr Winkler ein wenig, würde nicht sagen schwierig, aber ein bisschen in sich gekehrt. Wie gern spielen Sie diese Rolle?
Es gibt viele Parallelen zu mir und meiner Persönlichkeit. Ich bin doch recht scheu, ein scheuer Mensch geworden und ich hoffe, dass die geistige Schärfe und das ruhige, bedachte Ermitteln einfach spannender ist als jetzt dieses Getriebene mit recht vielen Problemen noch im Gepäck, was ja oft oft einfach, ne, viele Kommissare so haben eben noch so private Probleme und vielleicht auch ein Drogenproblem. Das ist natürlich am Samstagabend nicht gewünscht. Mir liegt der schon sehr. Also ich habe den schon sehr an mich rangezogen, diesen Kommissar. Es war ja auch der Situation geschuldet, dass einfach niemand wusste, wie wird diese Figur heißen. Also ich durfte mir, glaube ich, den Vornamen aussuchen. Der Nachname Winkler wurde von Rainer Jahreis, unserem zweiten Produzenten, ausgesucht. Und es wurden halt viele erzgebirgische Namen, ne, durchforstet. Wie könnte der heißen? Und dann war die Chance da, den ganz nah an mich ranzuziehen. Das ist quasi ja so eine Mischform aus Kunstfigur. Ne? Ich bin ja jetzt privat kein Ermittler, aber Kai Schewe und der Ermittler sind sich sehr nah.
Ein bisschen was gibt ja auch jeder Schauspieler in seine Figur mit rein, auch wenn man manchmal sagt, er spielt nur eine Rolle. Und trotzdem ist er ja ein bisschen von sich drin.
Die große Kunst ist ja, das sieht man zum Beispiel bei Kollegen wie Joachim Kroll, der zieht jede Figur einfach an sich ran und ist dann der Banker oder ist dann, ne, der Ermittler. Und man sieht immer Joachim Kroll. Aber ich meine, er schafft das mit so einer tollen, stillen, feinen Art. Ich hoffe einfach, dass das mit dem Winkler ähnlich klappt. Ich meine, in der 13. da, in dem letzten Film, bin ich ja am Ende ziemlich, ich würde mal sagen, aus mir rausgegangen. Das wurde mir auch oft gesagt auf der Straße. Der letzte Film war der beste. Und da haben sie ja richtig gezeigt mal, was in ihnen steckt an Kraft und Wut und Trauer. Also das ist dann, kommt dann auch vor und wird dann auch geschrieben. Zum Glück, dass ja das Spektrum einfach groß bleibt. Aber klar, grundsätzlich ist er jetzt kein überhitztes Gemüt.
Wir freuen uns auf den neuen Erzgebirgskrimi. Im ZDF läuft momentan eine andere sehr erfolgreiche Serie, Der Bergdoktor. Haben Sie auch schon mal mitgespielt?
Stimmt.
Eine wahnsinnig erfolgreiche Serie mit ganz vielen Fans. Gehören Sie da auch dazu? Bergdoktor-Fan?
Nee, gar nicht.
Nee. Bergretter lief im Dezember, das schon eher? Da ist ein bisschen mehr mit
Stunts. Habe ich auch mitgespielt, musste ich auch klettern, war toll. Also ich war auch sehr viel wandern. Schaue ich jetzt auch nicht, muss ich gestehen. Ich schaue sehr wenig Fernsehen, ich schaue mehr Streamer, muss ich gestehen, und dann auch gezielt.
Beim Erzgebirgskrimi geht es ja da ein bisschen ruhiger zu.
Richtig.
Obwohl, ich glaube, körperliche Herausforderung ist das auch.
Auf jeden Fall. Also da, ich war ja also im letzten Film ja in dieser Kiste, die haben wir dann an einem Tag gedreht. Und da war schon eine Nahtoderfahrung und dann war der letzte Drehtag, habe ich auch mal erzählt. Und man dreht den ganzen Tag in einer Kiste und der Regisseur sagt, ich sehe noch nicht den Nahtod oder ein bisschen mehr Kai oder ein bisschen weniger. Jetzt kommst du gerade gut in die Richtung frühe Kindheit, lass los und jetzt weinen, bitte mehr, also so. Also es ist nicht nur körperlich, auch emotional. Dann eine Herausforderung und das ist ja das Tolle in dem Beruf, es ist ein Handwerk.
Können Sie so losheulen auf Kommando?
Na, jetzt nicht, aber...
Jetzt nicht, aber in so einer Situation...
Schon, ja.
Muss man auch drauf haben, ne?
Also das ist dieses Schatz, ich spreche ja immer von dieser Schatzkiste in sich, die sollte man pflegen. Ich habe ja auch unterrichtet in Potsdam an der Hochschule 2 Jahre vor Corona und habe immer allen versucht mitzuteilen, allen Studenten, ne, behütet eure quasi guten und furchtbaren Erfahrungen, behaltet die, wo auch immer, ne, im Herzen oder im Kopf, möglichst beides und pflegt diese Erinnerungen. Und greift auf diese Erinnerung zu, wenn es denn eben an einem Drehtag zu einer Situation kommt, in der ihr emotional sein müsst. Und dann hilft es dir auf jeden Fall, wenn du eine starke Erfahrung in deinem Leben gemacht hast. Mhm. Auch wenn sie nicht so schön war oder grausam. Und die hat jeder Mensch mal erfahren.
Von Beginn an kann man sagen, und wir haben es vorhin auch schon angedeutet, läuft diese Reihe richtig gut mit tollen Quoten. Es ist oft bewusst auch ein bisschen mystisch, finde ich. Was glauben Sie, macht den Erfolg des Erzgebirgskrimis aus?
Ja, wir sind ein gutes Ermittlerteam, inklusive der Försterin, gespielt von Theresa Weisbach. Wir passen gut in diesen Samstagabend, Familienfernsehen. Wir sind nicht zu aufgeregt. Wir haben eine gute Chemie, das spürt der Zuschauer. Unser Produzent Rainer Jahreis meint immer, der kommt so aus der alten Fernsehschule, der hat auch Soko Leipzig erfunden. Der sagt, also die Samstagabend-Publikum, das gilt vielleicht nicht mehr ganz für heute, aber hat schon irgendwie in Teilen recht. Man will mit seinem Kommissar ein Bier trinken gehen am Samstagabend. Mhm. Und wenn ihr das schafft, oder Kommissarin jetzt, ne? Aber er sagt, hat es zu mir gesagt, wenn ihr das schafft, dass man das möchte, dass man Lust hat, mit euch mal einen Spaziergang zu machen oder mit euch ein Gespräch zu führen oder einen Kaffee zu trinken, dann habt ihr das erreicht. Und ich glaube, das ist Punkt A. Punkt B ist wirklich diese mystische Bergbaulandschaft mit dieser doch jahrhundertalten Tradition, ne, mit Bergbau, dann diese düsteren Fichtenwälder. Also wenn Sie mal an so einem Novembertag oder Dezembertag morgens durch so einen Fichtenwald laufen, dann spüren Sie einfach eine besondere Energie und das überträgt sich auch dem Zuschauer. Dann haben wir immer ganz gut gebaute Geschichten, mehr oder weniger gut gebaut. Ne? Nicht jeder Film ist ein Top 10 schafft man auch nicht, musste ich mir auch sagen lassen von dem neuen Redakteur Kai Schewe. Jetzt ist mal gut, ne? Also nicht jeder Film kann 100% sein, auch wenn ihr Anspruch hoch ist. Und das ist er, muss ich gestehen. Wir haben tolle Episodenrollen, immer. Es ist immer ein starker Cast, der uns, wo es dann auch Spaß macht, mit der Front zu spielen, die einem dann geboten wird. Und und ich habe ja Schüttauf schon genannt, ne, oder Max Hopp, wenn du dann so Kollegen hast, die wirklich mit Leib und Seele auch eine kleinere Episodenrolle zu spielen und dann auch kommen und sagen, wir finden das Format gut, was in den Anfängen gar nicht mal so sicher war, ob wir diese Kollegen bekommen, ja. Dann ist das schon eine feine Sache, dass man so als gesamtes Team also einen Film anhebt und die in der Gesamtschau jetzt, ne, das tschechische Grenzgebiet, die Fichtenwälder, die Erzgebirgsgeschichte, dieses verwunschene Bergvolk, sage ich mal, auch strittige Volk, das streitet gern, die sind auch eigen da unten und sehr herzlich zugleich. Ja, und eben ein Gebiet, was unentdeckt ist. Also ich habe auch viele Kollegen hier in Berlin, wenn es dann irgend so ein Agenturtreffen gibt oder Berlinale, so ein, ne, es gibt ja mal diese Empfänge und dann sagt der eine, Mensch, du spielst ja den Kommissar am Fichtelgebirge. Also das Erzgebirge wird noch verwechselt oft mit dem Fichtelgebirge und man weiß gar nicht so richtig. Also viele aus dem Norden oder auch viele Westdeutsche wissen überhaupt nicht, wo das liegt. Genau, und
da kann ja so ein Film dann helfen.
Kann auch meine Aussage dann helfen. Nein, genau. Das ist dort. Fichtelgebirge liegt nördlich von Bayreuth, ist ein kleineres Gebiet und so weiter. Also es ist schon auch, gibt auch lustige Episoden um den Film herum und um die Reihe.
Sie haben die Försterin angesprochen, mit der Robert Winkler ja, ich würde jetzt mal sagen, so eine On-Off-Beziehung hat. Wie geht's denn da weiter? Wie viel dürfen Sie vielleicht verraten für den neuen Krimi oder vielleicht die, die noch kommen?
Also irgendwann war klar, in dieser, man kann das jetzt ausreizen, auf eine bestimmte, ne, eine bestimmte Zeit kann man so eine On-Off-Beziehung, aber dann wirkt es unerwachsen. Irgendwann muss man sich auch anschauen und sagen, jetzt reicht's auch mal mit diesem, ich kann nicht, ich weiß nicht, sollen wir vielleicht doch, nein, ja. Also wir leben zusammen im Forsthaus. Okay. Ob das so bleiben wird,
das werden wir
sei dahingestellt. Ne? Da haben jetzt die neuen Autoren und Autorinnen eine Menge zu tun für 27.
Ihre Schauspielkollegin Lara Mandoki steigt aus diesem Erzgebirgskrimi. Wie geht's da für ihn weiter? Sie haben vorhin schon kurz angesprochen, es gibt was Neues. Wen Neues?
Noch nicht, aber wir hatten ein Casting. 12 Frauen wurden gecastet und das war ein interessantes Wochenende. Klar, wir waren alle da. Also Theresa Weißbach war da, ich war da, dann die beiden Produzenten, die Casterin, Kamera, Ton, also wir haben es richtig professionell gemacht in einem Kino, top vorbereitet. Es hat so einen Spaß gemacht und ich war in dieser unfassbar, ja, komfortablen Situation, dass ich nicht gecastet wurde, sondern die Frauen.
Sie brauchten nur zugucken.
Nee, ich habe gespielt, ich habe sie angespielt.
Ach so, okay, dafür.
Und zwar 7 Stunden am Tag. Und immer das Gleiche. Und es war sehr unterschiedlich und es waren auch wirklich unterschiedliche Frauen mit sehr unterschiedlicher Bandbreite. Wir sind in der Findungsphase und es wird, und wir haben auch 2 Favoriten, die werde ich natürlich nicht verraten können. Aber sie waren auf den Punkt. Und wir waren danach uns alle einig. Und das ist ja überhaupt das Tollste, wenn sich 6, 7 ne, Entscheider, sage ich jetzt mal, auch mich mit eingeschlossen, sagen, sie war's. Nach 12 Frauen. Das ist schon, und ich dachte, sage ich's jetzt? Und alle haben gesagt, sie war's. Und das ist eine tolle Erkenntnis. Wir haben alles dafür getan, dass sie sich wohlfühlen.
Wir werden uns überraschen lassen, wer es dann sein wird. Es ist Januar. Das neue Jahr hat angefangen. Sind Sie jemand, der so mit guten Vorsätzen in ein neues Jahr geht? Nö, ne?
Überhaupt nicht.
Aber Wünsche dürfen Sie haben für 2026. Welche sind das?
Naja, die Gesundheit, dass die meiner ganzen Familie, ich habe ja eine Frau und ich habe zwei große Jungs und dass wir gesund bleiben, dass der es gibt wäre nichts gäbe nichts Schöneres, als dass dieser Ukraine-Konflikt befriedet wird, dass in Gaza Ruhe einkehrt. Ich führe einfach ein sehr, sehr gutes Leben da in Berlin-Südwesten und mir tut das unendlich leid und weh, wie viel Grausamkeit im Moment in der Welt herrscht und das wären meine einzigen Wünsche.
Sie sind vielen bekannt als Kommissar im Erzgebirge. Jetzt im Januar gibt's einen neuen Film und meine erste Frage ist jetzt in dieser neuen Stunde, wie fühlt sich das für Sie an, wenn Sie von Berlin ins Erzgebirge fahren zum Drehen?
Gut.
Gut?
Ja. Also ich packe mein Auto voll. Mhm. Wir haben so einen Bus, da kommt alles rein, was ich brauche. Dann sage ich meiner Familie Ade und dann fahre ich los. Und dann komme ich da unten zu meist sehr netten Leuten, die ich buche meistens vorher schon ein Häuschen. Ich habe auch jetzt so eine geheime Lieblingsadresse gefunden.
Also Sie gehen nicht ins Hotel?
Nein. Ich habe jetzt zum Beispiel ja zwei hintereinander gedreht und da bin ich 10 Wochen am Stück dort unten. Da können Sie im Hotel sterben Sie. Ich sage jetzt mal übertrieben. Ne? Also da am Wochenende muss ich ja was kochen. Es gibt ja kein Catering und ich will ja auch mit meinem Fahrrad dann losfahren und will auch einfach niemanden sehen und auch ausschlafen und Text lernen für den nächsten Film und so weiter. Ich habe ein richtiges Arbeitswochen da unten, aber die machen richtig Spaß. Ich darf drehen und dann habe ich, wenn ich frei habe, koche ich mir was Schönes und gehe wandern und fahre Fahrrad und die Kinder fragen auch schon vorher, wann fährst du? Also die freuen sich ja auch, wenn ich weg bin und die kommen jetzt auch nicht da runter und ich fahre dann auch vielleicht 1-2 Mal Maximum in 10 Wochen nach Hause, vielleicht weil das Auto gewechselt werden muss oder mich mal wirklich jemand hier braucht vor Ort. Ja, ich nehme das richtig als zweite, ich sag jetzt mal Heimat, der Heimatbegriff ist ja auch ein bisschen überbewertet.
Und der Hund bleibt dann aber zu Hause?
Der muss zu Hause bleiben, aber es gibt ja 3 Personen, vollwertige, die sich um den kümmern zu Hause. Insofern kein Problem. Also wenn ich da bin, mache ich ja alles. Und wenn ich fahre, wissen Sie auch, da müssen Sie mehr übernehmen. Das ist sozusagen unser Alltag und der ist völlig in Ordnung.
Wir hören raus, Sie sind gerne in der Natur.
Mhm.
Wie sehr beschäftigt Sie auch die Natur im Erzgebirge, auch der Wald dort? Der ist vielerorts ja auch nicht mehr so gesund.
Ja, aber dem geht's besser, als wir glauben und denken.
Okay.
Also es gibt Gebiete, da geht's der Fichte wieder besser. Also ich spreche auch ja viel mit Einheimischen und Förstern auch. So schlecht sieht er gar nicht aus, der Wald dort.
Okay. Man sieht ja jetzt auch in den Filmen, wird ja sehr viel mit Drohnen gefilmt, so über den Bäumen. Und dann sehe ich manchmal, oh, ja, auch im Erzgebirge sieht es aus wie vielerorts.
Der Borkenkäfer hat auch zugeschlagen, das stimmt.
Ja.
Die Drohnen werden leider inflationär benutzt in jedem. Mhm. Also ich finde auch, dass fast jeder Krimi gleich aussieht. Es gibt immer diesen Drohnenflug, ob er jetzt nur die Drohne über Sylt fliegt, über die Ostsee.
Oder über den Wald.
Über den fränkischen Wald. Also immer diese Drohnen und dann diese, ist das fast austauschbar, diese Baumspitzenflüge. Mhm. Aber die Leute lieben es. Und
ich wollte gerade sagen, ich finde sie nach wie vor sehr, sehr schön.
Ja, und wenn der Nebel dann noch aufsteigt, wie jetzt in Mortholz, gibt es ja schon auch spektakuläre. Es war ja ein Armin Dierolf heißt er, ein Kinokameramann, hat sich auch mal verirrt zu uns und der hat ja wirklich diesen Mortholz in ein unfassbares Licht getaucht, muss ich schon sagen. Ich habe mir den gestern nochmal angeschaut. Also alle, die das Erzgebirge lieben und in schönster Sommerpracht wurde der Film gefilmt, also farbenfroh. Und vielleicht kommen wir da später noch hinzu, denn mir wird schon des Öfteren wird schon das Format kritisiert von den Erzgebirgern, dass er zu düster sei.
Ja, dass sehr viel im Herbst, Winter gedreht wird. Ja.
Und auch die Pfahle, also die 13 war besonders düster. Ich mag's ja. Mhm. Wir sind ja kein Pilcher, wir sind ein Erzgebirgskrimi. Und wenn auch so ein Film mal so entsättigt ist von den Farben und auch so jetzt so ein Thema über die Grenze hieß der ja, ne, über Grenzsoldaten an der tschechischen Grenze und auch so Grausamkeiten, die 1990 passiert sind. Wenn man diesen ganzen Film in so einen sehr düsteren Look packt, finde ich das dann eigentlich passender als jetzt so leuchtend wie in Mortholz. Aber wie gesagt, Armin Dierolf hat mich überrascht und seine Drohnenflüge sind besonders interessant.
Okay, wir sind gespannt. Sie haben mal Maschinen- und Anlagenmonteur gelernt, dann Schauspiel in Leipzig studiert und später in Frankfurt am Main. Sie haben 1989 über Ungarn die DDR damals verlassen, sind in den Westen gegangen. Warum wollten Sie damals weg?
Ja, also die Gemengelage war einfach hochkomplex. Ich kam von der Armee, man musste ja zur Armee. Das war keine schöne Zeit, eher eine unglückliche Zeit in Potsdam. Danach durfte man Schauspiel studieren. Es war das Jahr 89. Wir durften dann nicht zu diesen Demos auf die Straße gehen. Das ganze Land war, ja, ausgeblutet, die Leute waren wütend, es war so eine Wut zu spüren, auch an der Schule in Leipzig, die Lehrer waren noch so ostdeutsche, ja, harte Lehrer, fand ich. Es gab überhaupt keine Freiräume mehr, ich war so verzweifelt, ich wollte eigentlich nur noch weg. Mhm. Und es war ja auch finanziell am Boden, also das ganze Land war so marode, Leipzig war so eine graue Stadt, ich war ja kürzlich in Leipzig, hol mal ein bisschen aus, ich musste aus dem Erzgebirge mal fliehen nach wochenlanger Arbeit, im Erzgebirge bin ich kurz nach Leipzig, war dort in der Baumwollspinnerei zu einer Galerie Wochenende, ich dachte, ich bin in New York 1990, sprach alles Englisch, wunderbare Malerei in Leipzig gesehen, in diesen tollen Galerien dort in der Baumwollspinnerei und es leuchtete, diese Stadt ist ja aus, ne, herausgeputzt und da bin ich halt groß geworden, aber die sah halt anders aus. Das war wirklich ein schwarzes Loch. Ich bin in so einer Arbeiterfamilie groß geworden, erst in Lindenau und dann Märchenwiese. Leipzig war furchtbar und es stank und es war schwarz und irgendwie trostlos und ich wollte raus aus dieser Trostlosigkeit. Und ein Mitbewohner hat gesagt, komm, wir packen, du schaffst es auch im Westen. Komm, los, lass jetzt. Die Chance ist da. Ich habe ein Zeitfenster, in dem wir noch nach Budapest kommen. Und das haben wir genutzt zu dritt und haben es dann auch geschafft. Und der Schock war auch groß im Westen erstmal. Aber das, was ich eben beschrieben habe, ich kann diese Ostnostalgie überhaupt nicht verstehen, die jetzt hier vielleicht der ein oder andere Hörer noch hat. Ich hab's nicht so empfunden. Ich fand's wirklich ein grausames System. Ich war bei der Armee, wir hatten Schießbefehle. Es war wirklich irrsinnig kompliziert, die ganze Lage politisch, finanziell und historisch gesehen war es einfach, ne, an der Zeit. Nun war ich jemand, der einfach dann auch abgehauen ist und nicht gekämpft hat. Das ist so ein kleiner Vorwurf, den ich mir mache, aber im Nachgang, mein Gott, ich habe dann in Frankfurt studiert und bin ein sehr glücklicher Mensch geworden dort im Westen.
Sie haben einen spannenden Lebenslauf. Als Schauspieler fängt man ja am Theater meistens an. Sie haben Theater gespielt in Altenburg, Mainz, Düsseldorf, Zürich, zuletzt auch in Hamburg. Wie ist es jetzt mit Theater? Was schaffen Sie da so?
Das Theater, ich habe das Theater verlassen, muss ich gestehen. Mhm. Das war eine tolle, also als die Zeiten haben sich ja auch geändert, ne? Also nach dem Studium war es klar, man geht an ein Theater. Wir reden hier von den 90ern. Mhm. Der Film war weit weg. Das Fernsehen auch. Das ist ja heute anders. Die jungen Schauspielstudentinnen und Studenten, die wollen alle zum Film, die wollen Karriere machen, die wollen vielleicht beides. Das duale Studium gibt's ja jetzt auch in Babelsberg, wo ich unterrichtet habe, in Potsdam. Das heißt, es war eine ganz andere Ausgangssituation und genau, ich wollte richtig mich freispielen, so den Klassiker. Also ich fängt ja früher an, schon als Chorsänger, habe ich sozusagen meine Freiheit gefunden ins Theater hinein. Also den Fuß von Maschinenbauer. Wie kriege ich den Fuß in die Tür eines Theaters, wenn ich Maschinenbauer bin? Ich hatte aber eine sehr gute, hohe Stimme, Tenorstimme und in einer Disco sagte eine junge Dame zu mir, versuch's doch mal als Chorsänger, die suchen noch Tenöre. Und dann habe ich da einfach Chor gesungen und meine Stimme war hell und klar, im Gegensatz zu heute. Und die war so hoch, dass sie mich sofort genommen haben. Ich habe also an diesem Theater in Altenburg eine Ausbildung genießen dürfen zum Choreleven, auch einen Abschluss gemacht und sang also abends dann schon, ne, vormittags noch Lehre. Habe ich auch mit 4 abgeschlossen, also wirklich mit einer schlechten Zensur. Und abends aber aus vollster Kehle schon Mozart, Verdi, Bach, alles, Beethoven, die großen Opern, denn diese kleinen Häuser, auch damals Sachsen, heute ja Thüringen, Altenburg, diese kleinen Theater waren sehr gut besetzt und wir hatten wirklich ein extrem gutes Orchester, extrem gute Sänger, extrem guten Chor. Man wurde gefördert, dann bin ich eben zur Schauspielschule und nachdem ich in Frankfurt studiert habe, dann eben nach meiner Flucht in den Westen, nach 4 Jahren Frankfurt, ich habe ja nochmal von vorn angefangen, war klar, ich spiele mich frei und an diesen Theatern, erst Mainz, Düsseldorf, Zürich, Wien auch kurz, dann eben Hamburg. Ja, habe ich große Rollen gespielt an den Häusern, ne, und habe wirklich alles gespielt, was man sich so vorstellen konnte. Und dann gab es aber den Moment in Düsseldorf schon, wo ich im Auto saß, Samstagnachmittag, ewig lange Proben, quälend lange Probebühnenaufenthalte, nachmittags die Sonne schien und ich habe gesagt, ich möchte eigentlich was anderes. Ich möchte frei sein, ich möchte mich selber entscheiden für meine Rollen und Verantwortung übernehmen für meine Rolle und das kann ich nur im Fernsehen. Und ich kann dann dort so viel verdienen, dass ich auch als Freelancer eine Zeit lang überleben kann. Ich habe ja auch dann dual, ich habe ein bisschen Theater weitergemacht, als Stückvertrag, dann gedreht und dann lief aber das Theater aus mit diesen langen Probenzeiten. Mhm. Das hat sich dann nicht mehr ergeben und letztlich habe ich dann, glaube ich, 2017 zuletzt nochmal 10 einer Ehe gespielt in Hamburg und dann war auch.
Und singen ist heute gar kein Thema mehr?
Nee, gar nicht mehr. Ich war ja dann noch länger im Chor, so ein Künstlerchor, so aus Fernsehleuten und was weiß ich, Ärzten in der Waldorfschule. Der hat sich dann mal zerschlagen, weil der Chorleiter wollte Geld verdienen mit uns. Und dann gab es einen Riesenknall und die ganzen Künstler sind auseinander und haben sich auch nie wieder gesehen. Aber wir waren doch so 2-3 Jahre zusammen und haben wirklich alte, mittelalterliche Musik gesungen in so Kirchen in Mecklenburg. Super Chor, aber als es dann ans Eingemachte ging und Geld verdienen, wollte keiner mehr und das fand ich dann auch einen guten Moment. Aber ich singe natürlich zu Hause so für mich, so.
Unter der Dusche. Ja. Musikinstrumente? Fragezeichen. Ich habe irgendwo was von Klarinette.
Klarinette habe ich mal eine Zeit lang gespielt. Jetzt spielt es mein Sohn weiter. Also meine Klarinette hat er übernommen und spielt auch schon länger. 8 bis 10 Jahre, glaube ich, jetzt schon. Spielt sehr gut. Ich habe ein Klavier und spiele dann Bach und versuche mich ein bisschen in Stimmung zu bringen, recht oder schlecht. Aber man kann ja auch, wenn man Bach langsam spielt, ein Präludium, große Freude haben.
Wir haben vorhin schon so ein bisschen rausgehört, so ein Erzgebirgskrimi, wie viele Drehtage sind das genau?
Leider nur noch 21.
21 Drehtage? Ist das wenig, ja?
Ja. Okay. Wir haben 19 angefangen mit 23. Heißt, der Sender zwackt uns immer ein, geht doch noch. Und jetzt drehen wir im Mai, also jetzt, ne? Ich rede ja immer schon von jetzt, aber meine Zeitzyklen sind andere. Jetzt 26 drehen wir 2 durcheinander. Erstmalig mit 42 Drehtagen. Da besteht meine große Furcht, dass uns da auch noch ein Drehtag weggenommen wird, dass wir nur noch 41 für 2 Filme haben. Aber ich habe dem Redakteur eine lange Mail geschrieben und er hat mir zugesichert, dass es bei 42 Tagen bleibt.
Mhm. Für jemanden wie mich, was macht so diesen Unterschied? Ein Drehtag, ist das tatsächlich so gravierend?
Das sind 6 Filmminuten.
Okay.
Heißt weniger Zeit. Weniger Zeit heißt weniger Proben. Mhm. Weniger Proben heißt weniger Qualität, um es mal ganz auf den Nenner zu brechen. Wenn du nur noch kämpfen musst, dass du wenigstens mal eine Textprobe machst am Set, das ist schon schade und traurig, weil es gibt ja kaum noch einen Moment, wo mal gelacht wird. Es gibt kaum noch Momente, wo sich mal zurückgelehnt wird und vielleicht eine Situation noch mal anders geprobt wird. Das heißt, du musst extremst vorbereitet ans Set kommen, extremst fokussiert sein. Du kannst dir überhaupt nicht leisten, einen von diesen 21 Tagen unkonzentriert oder müde zu sein.
Und krank soll schon gar keiner
krank
werden.
Ich hatte bestimmt Corona im letzten Film. Wir haben ja gerade einen abgedreht und das wird überhaupt nicht mehr hinterfragt. Also das habe ich. Ich habe den einfach 21 Tage durchgedreht, krank. Und wir haben den 60%ig nachts gedreht. Das heißt, es war auch noch kalt. Aber du musst da durch. Es ist auch egal.
Wenn Sie sagen, im Frühjahr wird wieder gedreht, wird dann mit der neuen Kommissarin
richtig
gedreht.
Das muss jetzt entschieden werden.
Also sehen wir Sie frühestens
27.
2027. Okay. Sind Sie eigentlich lieber im Sommer oder im Winter im Erzgebirge?
Also wenn der Winter ein Winter wäre, dann wäre es ja schön. Wir haben ja einen Februarfilm gedreht im letzten Jahr und das war eine große Enttäuschung, denn wir sind hingekommen im Februar, kurz nach den Winterferien und alles taute weg am 13. Februar. Auf dem Fichtelberg. Und wir haben uns eigentlich nur noch im Nebel, Schlamm und Nieselregen bewegt. Also mir ist das dann eigentlich, also dann ist mir der Sommer lieber.
Wir haben vorhin schon so ein bisschen über Filme und Serien gesprochen. Sie haben gesagt, Sie sind schon jemand, der im Streamingdienst unterwegs ist. Was schauen Sie privat gern? In welche Richtung geht es da so? Auch Krimis?
Ja, ich habe jetzt Fargo, die 5. Staffel gesehen und bin hellauf begeistert. Also das ist so das Genre, was ich sehr schätze. Dann angefangen hat es, glaube ich, so mit Twin Peaks von David Lynch. Also das ist so das, was ich schaue. Ne? Und dann natürlich Einzelstücke und Einzelfilme, Kinofilme, klar. Aber es ist schon sehr krimilastig, was ich schaue, aber...
Also Sie sind schon auch ein bisschen Serien-Junkie.
Serien-Junkie nicht, aber wenn ich dann so, wenn ich dann jemand sage, hast du schon True Detective, ist schon jetzt bestimmt 10 Jahre alt, Staffel 1 gesehen mit Matthew McConaughey und Woody Harrelson, da sind 2 Kommissare, sowas hast du noch nie gesehen, dann gucke ich das. Das gab's auf Sky, glaube ich. Und dann habe ich mir das in Ruhe angeguckt, weil ich es eben verpasst hatte. Mhm. Und fall fast in Ohnmacht, wie gut das gemacht ist. Aber das sind natürlich wirklich andere Schauspieler und andere Voraussetzungen und viel mehr Geld. Das sieht man leider in jeder Minute.
Sie werden im Februar 60, das dürfen wir schon sagen, ne?
Ja, absolut.
Feiern Sie das groß?
Ich hau ab mit meiner Frau.
Okay.
Wir fahren nach Lanzarote, haben uns ein Haus gebucht, direkt an einem Vulkankrater. Das steht da ganz allein. Das war genau in dieser Woche frei. Und ich habe es, glaube ich, für 3 Wochen gebucht. Einfach weg.
Bisschen Wärme, bisschen Sonne, einfach mal weg.
Ja, auch mal in den Krater schauen und sein eigenes Leben vielleicht auch. In einen Krater.
Na, die 60 ist ja für viele so eine Zäsur, auch wo sie sagen, ach, wir schauen mal zurück, was wir alles Schönes erreicht haben. Die meisten schauen aber doch lieber nach vorn. Also
ja.
Ich war so, ich wollte lieber nach vorn gucken. Und bei Ihnen sowas, wo Sie sagen, ach ja, das mache ich jetzt mal, das habe ich mir schon lange vorgenommen. Ist das da vielleicht so, wo Sie sagen, fürs nächste Jahrzehnt, mache ich das mal?
10 Liegestütze mehr? Nein.
10 Liegestütze mehr, okay.
Nein,
auch ein Ziel.
Nein, das war ein Witz. Also die 60 ist mir nicht, ich fühle mich nicht wie 60, wird mir auch dauernd gesagt, ich würde nicht so aussehen, ist was ja toll ist, habe vielleicht gute Gene. Mein Gott, ja. Klar, also wenn ich manchmal so morgens durch den Wald laufe und denke, so 60, das sind ja irgendwie, du hast 2 Drittel deines Lebens jetzt sozusagen gemacht, gepackt. Mhm. Und das ist so das letzte Drittel, was anbricht, wenn man so eine Lebenserwartung von 90 jetzt mal anstrebt, ne? Oder vielleicht sogar 95, wer weiß. Toi, toi, toi. In meinem Fall ist es wirklich auch eine Flucht vor der Berlinale, denn wir stehen da mit so Schildern um den Hals bei so Empfängen und die halten sehr große Stücke auf dieses aus diesem Empfang, der ist an einem Samstag, meistens so am 12., 13., 14., also in dieser Woche, wo ich Geburtstag habe. Manchmal lag er auch eben am 11. auf meinem Geburtstag und man steht dann einfach mit so einem Schild, da steht dann above the line Kai Schewe, Schauspieler, und du triffst dann die ganzen prominenten Kollegen und Kolleginnen, dann wird auch nur geladen, wer wirklich gerade wirklich top im Business ist. Also es ist wirklich so ein High-End-Treffen. Mein Agent ist, glaube ich, auch nicht erfreut, wenn ich ihm jetzt mitteile, dass ich gar nicht komme, weil das ist ein teures Vergnügen. Wer eingeladen ist, darf sich als wirklich prominent fühlen. Da gibt es auch so eine Treppe in die Volksbühne hoch. Da defilieren dann alle so an diesen Agenten vorbei. Und ich bin wirklich froh, das mit 60 dieses Jahr nicht zu machen. Das klingt jetzt hart, aber ich habe zu meiner Frau gesagt, und sie hat auch gelacht und meinte, ja, fuck it, let's go. Und dann habe ich gesagt, ich drücke jetzt auf Buch.
Weg.
Wir sind dann mal weg. Ich habe einfach auf Buchen gedrückt und habe gesagt, komm, lass es mal machen jetzt. Also wirklich, die mit 60 da stehen und dann der eine grüßt sich, der andere grüßt sich nicht. Alle gucken zuerst aufs Schild, wirklich. Auch bei einem sehr prominenten Kollegen wird aufs Schild geguckt, dass man sich ja nicht verspricht. Und alle tun so, als wären sie eine riesige Familie. Naja. Das erspare ich mir,
höre
deshalb
raus,
die Flucht.
Das ist so gar nicht Kai Schewe.
Überhaupt nicht meins. Rote Teppiche schon gar nicht. Ja, nicht menschenfeindlich, keine Ahnung. Aber ich bin froh, da draußen zu leben, am Stadtrand. Ich würde ja am liebsten im Wald leben. Da bringt mich aber meine Frau um und es geht auch nicht mit den Kindern. Wir müssen irgendwie in S-Bahn-Nähe wohnen und ist ja auch okay. Also es ist so ein Zwischending, Schlachtensee, wo wir leben. Das ist schon sehr nobel dort und sehr sozial starkes Viertel mit vielen Villen und viel Wald. Also das ist schon, wie gesagt, ich führe ein sehr gutes Leben und bin trotzdem, ja, sehr bescheiden geblieben. Ist auch eine Mietwohnung, kein Haus. Ich werde immer gefragt, und hast du ein Haus da? Nein.
Die Villa in der Villengegend.
Nee, nein. Es ist eine Mietwohnung, die auch sich fast verdoppelt hat im Preis. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin, genau, also diese Flucht ist einfach so eine Flucht vor der Berlinale und vor diesem komischen, und was machst du gerade? So brauche ich nicht.
Gut.
Ich habe ja die Rolle.
Genau.
Ich habe die Rolle. So.
Kai Schewe im Sternzeichen Wassermann geboren.
Ja, sollen ja schwierig sein.
Naja, uns sagt man viel Kreativität nach, viele gute Ideen. Wir sind gern unter Menschen, naja, sehr emotional, aber eben auch sehr ungeduldig, freiheitsliebend. Finden Sie sich da so wieder?
Absolut.
Schon, ne? Ich mich auch. Wenn Sie selbst sagen müssen, das sind meine Stärken und meine Schwächen. Erstmal die Stärken.
Ich bin so ein Langstreckenläufer. Also mit Kurzstrecke muss man mir nicht kommen. Gerne auch mal so 20.000 Schritte auf dem Handy so am Tag. Heißt schon Langstrecke so. Und ja.
Also das hat so einen gewissen Ehrgeiz als Stärke auch.
Ja, und aber auch, ich bin ein guter Partner auf lange Strecke so. Also ich bin schon loyal.
Mhm. Schwächen?
Schwächen. Ja. Vielleicht ein bisschen so am Trotz arbeiten. Aber das, so falscher Stolz nennt sich das auch, ne? Mhm. Ja, so ein bisschen an der, es gibt so eine Sehnsucht, die heißt schwarze Sehnsucht. Wer sich in der Psychoanalyse ein bisschen auskennt, der weiß, wovon ich spreche. Die habe ich versucht, in den letzten 9 Jahren abzubauen. Es gibt so eine Sehnsucht, die so ins Bodenlose fällt, nach Freiheit und nach dem Gesehenwerden und eben auch, ja, nicht dem festgelegt zu sein. Und da kann man gut dran arbeiten, wenn man an sich arbeiten möchte. Was ich tue, kann man auch so eine schwarze Sehnsucht in eine helle Sehnsucht umwandeln und die dann auch ein Stück weit so abbauen, dass man damit gut klarkommt, tagtäglich.
Der neue Erzgebirgskrimi kommt. Warum sollten wir den nicht verpassen? Machen Sie mal richtig Werbung dafür.
Also, ich habe jetzt mit meinem Redakteur, das ist ja mein Produzent, es gibt ja 2 Produzenten, schon auch länger über das Mordholz gesprochen. Und der sagte mir, er hat so eine Art internes Familienscreening gemacht mit auch Freunden und das sei mal wieder ein Erzgebirgskrimi der alten Schule. Also farbenfroh, spannend, mit tollen Gastdarstellerinnen und Darstellern und auch wieder ruhig erzählt, so wie in den Anfängen. Also kein düsterer Thriller wie jetzt wir haben ja danach die 14, die 15 und die 16 gedreht und die 16 wird wieder ein sehr düsterer, fast nur nachts spielender richtiger Krimi. Und das ist die 14 aber nicht. Die 14 ist ein opulenter Film über einen Holzhandel, über einen Holzbaron, der seine Kinder einer wirklich seltsam verschlossenen Pfarrerin wieder mit sehr verkapselten, verbauten und gut gebauten, ja, Strängen. Es dauert lange, bis wir diesen Fall lösen. Also es wird wieder so ein Kniffel, so ein Rätselspiel. Wirklich in diesen sehr opulenten Farben. Und das wird dem Erzgebirge vor allem sehr gefallen. Denn dort kriege ich die meiste Kritik, dass wir zu düster sind.
Okay. Wie ist denn das bei Ihnen, wenn der Film jetzt Samstagabend läuft? Sie haben vorhin schon gesagt, ja, so lineares Fernsehen gucken wir eher nicht. Aber wenn der dann Samstagabend läuft, sitzt dann die ganze Familie am Fernsehen und guckt den Erzgebirgskrimi?
Also meine Frau guckt den. Wenn ich da bin, gucke ich auch, aber nicht immer. Also ich bin ja dann, manchmal drehe ich auch und dann läuft da und ich gucke dann in einer Ferienwohnung mal rein, einfach so aus Solidarität, ja, so, aber letztlich, ja, also wir zeigen den jetzt schon mehrfach im Vorfeld, im Kino auch, in Annaberg-Buchholz, wir zeigen den hier in der Sächsischen Landesvertretung, also ich habe den schon einige Male vorher gesehen, dieser Premierenstress, den gibt es gar nicht mehr bei mir, denn ich mache ja im Vorfeld Pressearbeit, ich habe den schon, ne, jetzt ein halbes Jahr, fast Vierteljahr vorher schon gesehen, ich bereite mich darauf vor, denn ich weiß manchmal gar nicht mehr, was wir da eigentlich gedreht haben, wenn du dann 3 hintereinander drehst.
Können Sie sich selbst anschauen?
Kommt drauf an, mit wem ich gespielt habe und mit wem ich gedreht habe, wie die Regie war. Wir haben ja sehr unterschiedliche Handschriften auch. Wir hatten ja 3 Frauen, 3 Regisseurinnen in diesem Jahr und sie waren sehr unterschiedlich. Und mit Lena Knaus bin ich so lala zurechtgekommen.
Okay, heißt.
Also heißt,
im so lala.
Ich war nicht, vielleicht, ja, ich schaue mir den dann so an und mit so einer Distanz. Inzwischen bin ich da auch wirklich entspannter. Am Anfang war ich ja auch ungut zu mir und habe auch mich sehr viel kritisiert. Mein Gott, wir sind Unterhaltungsbranche. Muss man ja auch mal, ne? Wir sind keine Herzchirurgie, wir sind kein Drosten, kein Virologie. Wirklich die wichtigen Berufe, ne? Im Moment, die zählen und die Medizin, die Forschung, nein. Wir machen Fernsehen und das ist Unterhaltung und da gelingt mal der eine Film mehr und der andere weniger und die Geschmäcker sind auch verschieden. Mhm. Viele, also ich hatte nicht damit gerechnet, dass die 13, also der ein ziemlich harter Film über die Grenze, der ja noch auf der Mediathek ist, dass der so gut ankommt, dass die Straße ungefragt ruft, Herr Schäber, das war der Beste bis jetzt. Da in der Kiste, das war hart für Sie. Und am Ende, wie Sie ausrasten, spitze. Ja, also dann denken Sie, okay, doch alles richtig gemacht. Und das ist jetzt wirklich, Mordholz ist ein ganz anderer Film.
Okay. Wie sportlich sind Sie? Sie haben schon gesagt, Sie machen die lange Strecke,
ja,
täglich.
Ich bin doch gut beisammen noch, ja. Also ich gehe ja jeden Tag walken. Also ich jogge nicht, ich walke mit so auf Sticks. Mich sieht ja keiner. Ja, Grunewald, da ist ja kein Mensch morgens und auch der Wannseeforsten. herrlich. Da ist also alles gut. Ich mache dann auch ein paar Liegestütze noch im Wald und habe zu Hause so 2 Kilo Gewichte. Da mache ich ein bisschen was mit und so Rückenrolle und auch ein Rudergerät gibt es. Das ist aber meistens an der Wand gelehnt. Das ist so ein Corona-Überbleibsel. War recht teuer. Aber es steht halt da als Holz.
Das geht ja vielen so. Das geht ja vielen so. Zum Jahresbeginn haben sie wieder alle die Geräte rausgeholt. Und jetzt, Mitte, Ende Januar, wer weiß, ob die guten Vorsätze da noch so bestehen. Sie machen natürlich Sport, weil sie auch gerne mal kochen, ne?
Auch, ja, ich koche gerne.
Was kochen Sie so? In welcher Richtung?
Alles.
Alles.
Bürgerlich, okay. Italienisch. Asiatisch dann meine Frau, auch Richtung Otto Lengi, israelisch, palästinensische Küche macht dann eher so meine Frau am Wochenende, also diese feine Küche. Und ich muss ja quasi funktionieren in der Woche.
Mhm. Ne?
Kartoffelbrei,
also alles.
Buletten mit Erbsen aus der Dose, aber eben auch mal Rouladen oder mal eine gute Pasta auf jeden Fall.
Ja, das muss man schon alles können.
Das muss man können. Ich habe auch in der Küche gearbeitet und meine Frau sagt immer, du hast mal ein halbes Jahr in der Küche gearbeitet und denkst, jetzt bist du ein Koch. Ich habe in einer richtig harten Küche in Düsseldorf, also der Eigensinn des Wassermanns, ich habe also mitten in der Spielzeit in Düsseldorf das Theater verlassen von heute auf morgen, weil ich keinen Sinn mehr sah in diesem ganzen heute Shakespeare, morgen Musical. Ich fand, das war irgendwie überfällig, da mal aufzuhören und habe einfach von heute auf morgen als Beikoch bei einem italienischen Restaurant angefangen. Sehr guten sogar, es gibt's heute noch als Beikoch und habe dann
da natürlich was hängen.
Geschuftet.
Ich weiß, Sie sind auch ein großer Irland-Fan, waren schon öfter da. Gibt's schon einen Plan, wann es so das nächste Mal dahin gehen könnte?
Ja, ich kann meine Familie natürlich nicht jedes Jahr nach Irland schleppen. Die finden das zum Beispiel viel zu kalt dort, ja.
18 Grad.
Also 18 Grad im Sommer.
Maximum.
Also es muss nächstes Jahr natürlich dann was anderes werden. Wahrscheinlich dann doch eher so Slowenien, Italien. Leider wirklich diese Sommerferien, die nerven maximal. Das kennt jeder, jede Eltern kennt das mit schulpflichtigen Kindern. Aber die Zeit nähert sich, dass der eine macht sein Abi jetzt, der andere macht in 2 Jahren sein Abi und dann ist Schluss damit. Dann fahren wir aus azyklisch, weil diesen Juli, August in Italien ist wirklich nicht mehr auszuhalten. Und dann war Irland immer eine gute Alternative. Ja, vielleicht kann ich sie noch überreden. Ich muss nur lange feilen an der Idee. Wenn das Haus schön ist und wir hatten wirklich ein Haus auf einem Felsen in der Leinlage, mein Gott, und dann haben wir die Angel rausgeworfen. Mhm. Und dann hast du da Pollock dran und Makrele und dann grillst du die. Da kann man schon mal die Familie so auf der einen Seite gut stellen und dann ist es einfach so grün und so ein tolles Mikroklima und so tolle Menschen. Colin Farrell kommt ja auch aus Irland. Ich mag diesen Dialekt. Ich mag diesen Humor. Die sind so cool da. Und es ist auch so leer im Sommer da. Ja, also die Strände sind leer. Natürlich, gut, weil es so kalt ist. Aber wir hatten auch wirklich ein gutes Zeitfenster in diesem letzten August. War einfach 14 Tage Bombenwetter. Und wenn du dann 20 Grad hast, was ja schon ein Weltwunder ist, und du gehst in irgendeine Wäscherei rein, weil dort nur die Angelhaken verkauft werden, die du brauchst für den bestimmten Fisch, den du eine Stunde vor, wenn die Flut reinkommt, vor der Tide, ne, dass du dann quasi weißt, ich brauche diesen Blinker. Also ich kann überhaupt null Ahnung von Angeln, aber wenn man dann einen Meter langen Fisch dran hat, den muss man ja auch umbringen und dann muss man den filetieren. Das habe ich dann mit den Jungs gemacht im Sommer und es war cool.
Lieber Kai Schewe, es hat Spaß gemacht.
War es schon vorbei?
Nein. Ich freue mich auf den nächsten Erzgebirgskrimi mit dem Titel Mordholz. Für Sie alles, alles Gute.
Danke.
Gesundheit, einen schönen Geburtstag natürlich im Februar. Erfolg für Ihre Arbeit. Vielen Dank, Herr Schäbe, für diese Sonntagsfrage.
Ich danke Ihnen. Auch alles Gute Ihnen für die kommende Zeit.
Kai Schewe, sehr bodenständig und mit einer angenehmen Bescheidenheit kommt der Schauspieler daher. Diesen und andere MDR-Podcasts, wie zum Beispiel unseren Politik-Podcast, hören Sie bei mdrsachsenradio.de, in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.